Heute beim Deckencast.
Wo die Koksnoten da drin liegen.
Heroin.
Ich bin da nicht so im Thema, es tut mir leid.
Das sah man an den Einstichlöchern am Arm.
And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer makes us see the difference between right and wrong. As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
Hallo und herzlich willkommen zu Drei Männer und einen Film, der Movieback-Taken-Podcast in altbewährter, traditioneller Besetzung. Der Max ist am Start. Hallo Max.
Hallo Stu.
Und der Mann, den man Kühne nennt, ist auch dabei. Hallo.
Hallo Stu.
Und hallo Max.
Hi.
Hallo Kühne.
Also es ist jedes Mal schön, wenn man so alte Stimmen wieder hört. Wie geht es euch?
Es ist wie nach Hause kommen.
Ah. Geht mir genauso.
Okay.
Mal fertig, ich hab Durst.
Ja, okay. Also, ihr Lieben, lass uns über Bier reden, bevor wir über Taken reden. Max, Frage an deine Leber. Was gibt's denn heute Feines?
Ich bin heute extra in einen Getränkemarkt gegangen, um mir Getränke für diesen Podcast zu holen. Wirklich, ich habe das wirklich gemacht. Und zwar habe ich mir überlegt, was für ein Film, worum geht's da und was passt dazu? Und in dem Film geht's ja im Prinzip um ja asoziale Typen, auch Schweine genannt, die Frauen zu Sex nötigen, die dann in einer Zombie-Stimmung sind. Und dementsprechend habe ich mir Folgendes gemacht. Ich habe mir dieses Bier geholt, da ist ein Schwein vorne drauf. Das ist das sogenannte Hoppenbräu New England Pale Ale. Dazu habe ich mir von Cocktail Plant ein Sex on the Beach in Cocktailform und dazu noch den Zombie in Cocktailform. Also ihr versteht, Schwein, Sex, Zombie, bam, ich habe mir was gedacht. Und jetzt ist die Frage, womit beginne ich? Das dürft ihr mir sagen.
Mach mal erstmal den Zombie, dann wird's lustig.
Ja. Okay, dann mach ich erstmal den Zombie. Also hier, das wird hoffentlich irgendwie klicken, wenn ich das aufmache. Naja. Nicht so schön. Aber schau mal, ich habe hier so ein richtiges Cocktailglas hier. Richtig nice. So, Cocktail aus der Flasche abgefüllt. Habe ich noch nie getrunken in meinem Leben. Aber auch das eine Premiere heute. Ah, 10,1%.
Und damit verabschieden wir Max.
Leicht. Gehen wir mit dem Zombie. Schön.
Also, Schucke, ich bin beeindruckt. Also,
danke.
Also, du so warst ja immer so jemand, der sonst immer so, weißt du, ich bekomme einmal im Jahr von meinem Bruder eine Kiste Bier geschenkt, die muss fürs Jahr reichen und jetzt haust du in die Fäulen. Also, Chapeau. Ich bin wirklich beeindruckt.
Danke. Und ich habe es geschafft, das ganze Vorgespräch nicht zu erwähnen.
Ja, bam. Das stimmt. Ich bin auch überrascht, aber auch stolz.
Danke. Also, wow. Okay, ich schiebe mich mal nach vorne. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was kann man zu Taken trinken? Und das ist natürlich ganz klar, das kann nur das bekannte Vier-Vogel-Pilz sein. Das war einfach ein Pilz, das ich mir geholt habe. So, das klingt jetzt... Bah. Naja, Prost. Och, schmeckt ganz gut. Ich habe es, glaube ich, zu spät oder zu früh aus dem Kühlschrank geholt. Es ist schon ein bisschen warm. Mhm. Oder wir haben einfach zu viel gelabert im Vorgespräch. Das kann es natürlich auch sein. Aber
so
es ist ein gutes, doch, wie ich sagen, ein gutes Pilz. Wird schon gehen. Also, ich kann Max heute eh nicht schlagen in Sachen Alkoholika. Ich glaube, das wird der Kühne auch nicht schaffen. Deswegen, Kühne, wie sieht denn deine weiße Fahne heute aus?
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das Bier, was ich hier gerade vor mir stehen habe, auch in gewisser Weise ein Hohn ist. Denn ich habe ein geschenktes Bier vor mir stehen, was mir mein guter Freund Stu, ja, den anwesenden Stu, geschenkt hat. Es ist ein Vier-Vogel-Pilz. In Anbetracht dessen, dass ich eine richtig gut ausgeprägte Ornithophobie habe, denke ich mir gerade, will er mich damit verarschen oder nicht? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es war eigentlich nur wirklich, weil er mich mag, mich wertschätzt, mich liebt vielleicht.
Kurz erklärt, ich war letztens beim Kühne zu Besuch und habe einfach dieses Bier mitgebracht, weil es bei mir im Rewe stand. Es ist kein 0815 Bier, es ist aber auch kein Bier, wo die Flasche 30€ kostet. Und deswegen habe ich das mitgebracht. Mit deiner Vogelangst, verdammt, ja, das stimmt. Eigentlich, aber da diese Absicht steckt nicht dahinter.
Gut, dann bin ich schon sehr zufrieden. Ich werde es mal öffnen. Und probieren.
Du kannst auch die Flasche absetzen. Also das ist.
Ja, nenn ich mal süffig. Ich hatte jetzt auch. Wir haben jetzt fast eine Stunde Vorgeplänkel gehabt. Ich hatte ein bisschen Durst.
Merkt man.
Kann ich sagen, wie es ist? Ich hatte ein bisschen Durst, aber doch, ist gut.
Vogelfobie. Spannend.
Geht so. Geht wirklich so. Ich wäre aber fast ertrunken. Deswegen.
Wegen Vögel. Okay.
Ja.
Wie? Also das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich habe einen Vogel unter Wasser gedrückt. Ich stelle mir gerade vor, der kleine Kühne und so ein Wellensittich auf dem Kopf.
Nee,
so.
Nee, nee. Pass
auf, du Schwein.
Mit meiner damaligen Freundin, wir waren unseren ersten Urlaub so mit 17 in der Ostsee und dann ging die Sonne unter und wir sind am Strand entlang gelaufen und dann gibt's diese Steine, die ins Meer führen, diese Wellenbrecher. Entschuldigung. Und dann standen wir da und haben uns den Sonnenuntergang angeguckt. Es muss die Nordsee übrigens gewesen sein, weil es kam die Flut. Und als wir dann sagten, okay, bevor wir gleich irgendwie nasse Füße bekommen, gehen wir zurück. Dann waren auf diesem Wellenbrecher alle Vögel, die es gibt. Alle. Und ich habe dann gesagt, ja gut, ich bleib jetzt hier. Dann sterbe ich eben. Das ist egal, ich gehe da nicht vorbei. Und meine damalige Freundin, sie hat's nett gemeint, rannte klatschend auf die Viecher zu. Die Viecher flogen hoch. Die Viecher flogen in meine Richtung. Ich bin nicht mehr mit ihr zusammen. Es hat...
Aber Kühne, erste Freundin, 17 Jahre, das hast du letztes Jahr gar nicht erzählt.
Da war ich auch 17, mein Freund.
Ich mag den Max, der so leicht schon einen Tee hat, weil er gerade eben den halben Cocktail fast ausgedrückt hat und er weiß und er ist so glücklich, weil er weiß, er hat doch ein ganzes Bier und einen ganzen Cocktail vor sich. Das ist das Schönste.
Ja, okay, also ich habe ja bald einen Vorschlag, vielleicht schauen wir da mal die Vögel im Thekencast.
Ja, schön. Super.
Gut, bevor wir dann irgendwann später mal zu Hitchcock kommen, kommen wir jetzt zu unserem heutigen Film, nämlich Taken 69 Hours oder nur 69 Hours oder nur Taken. Ich glaube, wir werden uns auf Taken einigen, oder?
Ja, lass uns Taken nehmen.
Gut, fangen wir mal mit der obligatorischen Frage an. Und die geht, beim Bier hat der Max angefangen, also fängt jetzt mal der Kühne an. Kühnebär, mein kleiner Vogelfreund. Wann hast du Taken zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
Ich habe ihn damals im Kino gesehen. Als er veröffentlicht worden ist, bin ich ins Kino gegangen. Und wann kam der denn raus? Mal selber spicken, so wie ich vorbereitet heute. 2009. Ich fand den damals, als ich aus dem Kino kam, sehr, sehr gut. Also das war so ein richtig kurzweiliger, knackiger Actionstreifen. Und so von dem, ich sag mal, von dem Grundtenor, nicht unbedingt was Neues, aber erfrischend anders jetzt im Vergleich zu den großen Action-Blockbustern, die da so rauskamen. Und ich fand den damals äußerst stark. Ob sich das geändert hat, werden wir heute feststellen. Aber damals war ich sehr, sehr begeistert. Hat auch viele Filmabende miterlebt, dieser Film.
Max, wie sieht es bei dir aus?
Also ich habe den auch tatsächlich damals im Kino gesehen, meine ich. Und weiß noch, dass ich den Trailer gesehen habe und den Trailer auch sehr gut fand. Und ich ziemlich hooked war und mich sehr darauf gefreut habe, weil da eben diese wunderbare Telefonszene schon war. Und auf die werden wir noch zu sprechen kommen. Und ich fand, das hat er auch gehalten und er war mir als sehr, sehr guter Film in Erinnerung. Also hat mir auch sehr Spaß gemacht, fand auch Liam Neeson. War für mich auch so ein bisschen der Film, glaube ich, womit es angefangen hat mit Liam Neeson und Action so gefühlt. Ja, hat mich eigentlich sehr begeistert. Und jetzt habe ich ihn gestern das zweite Mal erst wieder gesehen.
Ja, ich habe ihn nicht im Kino geguckt, ich habe ihn auf DVD geguckt. Ich habe Taken 2 im Kino geguckt, sogar in einer Vorpremiere, aber wir reden nicht über Taken 2, Gott sei Dank. Ich habe den auf DVD, glaube ich, geguckt. Ich habe keine Erinnerung mehr dran. Ich glaube, ich habe den einfach alleine geguckt, weil ich damals wie heute keine richtigen Freunde habe.
Du hast uns als Freundes, du.
Noch schlimmer. Und ich weiß noch, dass der ja schon so einen Ruf hatte, dieser Film. Und ich war damals ein bisschen unterwältigt und habe ihn heute geguckt zum, ich glaube, dritten Mal oder ich weiß es gar nicht mehr. Ich fand es sehr lustig. Ich habe all meine Streamingdienste durchforstet nach Taken. Und ich habe mittlerweile sehr viele Streamingdienste. Und ich war sehr überrascht, dass ich Disney Plus hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es war der Streamingdienst, wo ich ihn nicht vermutet hätte. Aber ja.
Ach komm, Disney Plus. Das Schönste war, als die Star online gesetzt haben und dann guckst du dir, dann siehst du so in diesen Kacheln so ja. Bambi, Ariel die Meerjungfrau. Starship Troopers. Das sind so alles so in einer Reihe. Disney ist immer für eine Überraschung gut.
Ja. Er ist ja auch von Fox, also zumindest der erste Teil, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Es wurde schon angesprochen, Taken ist so der große Actionfilm, der Liam Neeson so ins Spotlight des Actionfilms gebracht hat. Der hat ja schon davor durchaus hier und da vielleicht mal eine Actionrolle gehabt. Ich möchte hier an Sam Raimi's Darkman verweisen. Aber so richtig als Actionheld auffällig, ich glaube, Taken war wirklich die Geburt des Actionfilmdarstellers Liam Neeson. Und der war ja damals, glaube ich, schon Minimum 50 Jahre alt. Seid ehrlich, glaubt ihr, dass es letztlich vielleicht doch ein Fehler war, ihn jetzt so als Actionheld zu positionieren? Oder glaubt ihr, das war genau das Richtige? Das war das, was Liam Neeson gebraucht hat. Weil er ist ja wohl mittlerweile in Actionfilm-Rente. Das sagt er ja selbst. Wobei er hat es ja mehrfach angekündigt. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, in den letzten, sag ich mal, 5, 6 Jahren, dass jetzt in meinem Umkreis Leute frenetisch gejubelt haben, juhu, ein neuer Actionfilm mit Liam Neeson.
Ja, sagen wir es mal so. Die Filme, die er macht, irgendwie nerven sie ja nicht. Also ich finde, dass ein paar von den Sachen, die sind, die kann man sich mal geben. Also jetzt, wenn ich irgendwie an Nonstop denke, den fand ich okay. Auch diesen Commuter, Hard Powder, das sind so alles Filme, die sind so da. Ich finde nicht, dass sie wehtun oder nerven. Ich finde schon, dass da beispielsweise andere Action-Opas wie Seagal oder wie Bruce Willis schon um einiges größere Scheiße irgendwie da produziert haben. Ich weiß nur eben nicht, ob es sein musste, dass es immer heißt so, oh, ein Actionheld, der älter als 25 ist, wir brauchen Liam Neeson. Ab einem gewissen Moment hast du es ihm einfach nicht mehr abgenommen. Und ich bleibe auch dabei im ersten Teil, weil der noch so geradlinig erzählt ist und er jetzt auch nicht unbedingt so physisch auftritt. Da passt es noch. So, weil er, glaube ich, nur eine One-on-One-Fight-Sequenz hat, wenn mich nicht alles täuscht. Spätestens ab Teil 2 wurde es dann ein bisschen alberner und was sie dann später da so produziert haben, na gut, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich würde es jetzt nicht wirklich als Strafe bezeichnen, was da jetzt passiert ist, aber es ist jetzt auch nicht geil. Also vieles, was er macht, ist so in die Belanglosigkeit abgerutscht. Deswegen, ja, lass ihn machen, lass ihn damit sein kleines Hoch bekommen haben, gib ihm dann noch ein paar Millionen für ein paar Filme und dann ist gut. So, nervt mich nicht, sagen wir es mal so.
Die Frage ist, finde ich auch, glaube ich, nicht nur, er ist ja ins Action-Segment quasi abgetaucht, aber hat er noch was anderes außer Action jetzt eigentlich in den letzten Jahren gemacht? Das würde mich mal mehr interessieren, ob da eigentlich noch was anderes außer dem kam oder ob er jetzt eigentlich wirklich in diesem Sumpf versumpft ist. Dann wäre es schade, weil er eigentlich mich auch in anderen Filmen eigentlich immer überzeugt oder ich ihn gemocht habe und ihn eigentlich nie so als Action-Star logischerweise gesehen habe, bevor ich dann Taken gesehen habe und halt gesehen habe, was danach passiert ist.
Naja, also er hat ja, wenn es andere Filme waren, außer so, ich sag mal, Action oder Action-Thriller, dann war er ja mehr so in Nebenrollen zu sehen, ne?
Qui-Gon Jinn oder Schindler oder Kingsley.
Nachtaken, wir reden die Zeit Nachtaken.
Ja, genau, eben, aber das meine ich ja, genau das meine ich. Also in der Zeit Nachtaken, dann wär's, dann finde ich das viel dramatischer, als dass er Actionfilme macht, dass er andere Sachen nicht mehr macht.
Also tatsächlich, ich habe seine Filmografie gerade auf und man sieht schon, 2008 kam Taken und danach fällt es schwer, Filme mit ihm zu finden. Also die gibt es schon, aber sind sehr vereinzelt noch da, die nicht zum Segment Thriller oder Action gehören.
Oder er spielt eben nur sehr, sehr kleine Rollen, ne?
Ja, also Silence, aber das ist eine Nebenrolle. Aber Hauptrollen würde ich wirklich sagen, wenn ich das hier im Überblick habe, ist wirklich Thriller und Action danach hauptsächlich, wirklich.
Dann ist es schade.
Wobei ich ja schon gesagt habe, er hat ja selbst gesagt, er geht jetzt in Rente. Man will es ihm nicht so richtig glauben, weil ja er ganz viel produziert hat. Also es kommen, glaube ich, immer noch Filme raus, die er vor 3 Jahren gemacht hat. Und was ich ja auch ganz spannend finde, ursprünglich war es ja sogar so gedacht, dass dieser Taken, glaube ich, sogar darauf konzipiert war, direkt auf DVD zu erscheinen. Dadurch, dass aber dann Liam Neeson noch gefunden wurde, haben sie gesagt, nee, wir bringen den dann noch ins Kino. Und es ist sehr interessant, dass jetzt die ganzen, nicht alle, aber sehr viele der aktuellen oder letzten Liam Neeson-Filme schon mehr so in die Streaming- und DVD-Sparte rutschen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass in den letzten 2, 3 Jahren ein großer Liam Neeson-Film ins Kino kam.
Ja, es war ja auch so, dass ja auch später Filme, die relativ wenig mit der Action-Thematik zu tun haben, ja dann auch aufgrund der Tatsache, dass Liam Neeson mitspielt, auch in so ein Action-Genre reingepresst worden sind. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, diesen, wie heißt denn der im Original? Walk Along the Tombstone, Ruht in Frieden.
Finde ich ja ganz
ja,
toll.
Ja, das ist ein guter Film, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass der Trailer mir damals suggeriert hat, dass ich da wieder so ein Action-Brett bekomme, weil so die letzten 3 Minuten des Films in dem Trailer verwurstet worden sind. Ich war eher positiv überrascht, dass es dann doch ein anderer Film war, aber das, sagen wir es mal so, ich habe mit komplett anderen Dingen gerechnet. Und auch hier dieser mit den Wölfen, The Grey.
Oh, den mochte ich auch sehr.
Mag ich auch. Ist aber auch eher so, sag ich mal, in der Promotion gewesen, dass es eben so ein rein rassischer Liam Neeson-Action-Kracher wird, ne? Und ich würde schon sagen, dass Taken da einiges bewegt hat und dass man dann wirklich gesagt hat, ja, also das ist erfolgreich und dann müssen wir eben zusehen, dass alles andere ähnlich aussieht.
Also was man ja sagen kann, ist, von der Handlung her, die ja wirklich sehr simpel ist, ist Taken ein Direct-to-DVD. Das kann ich mir super vorstellen. Also das passt auch perfekt. Und vielleicht wollen wir da kurz die Handlung mal erzählen.
Die Handlung in der Nutshell ist, außerhalb der USA ist es sehr gefährlich.
Das ist eine Katastrophe. Also die Zwischentöne des Films sind eine Katastrophe. Aber ich kurz die Handlung zusammenzufassen. Liam Neeson spielt einen ehemaligen CIA-Agent, dessen Tochter nach Paris aufbricht, dort gekidnappt wird. Noch am Telefon Liam Neeson davon, also in seiner Rolle als Brian Mills, CIA-Agent, das noch mitteilen kann. Und von ihm noch ein, zwei Hinweise bekommt, wie er die Verfolgung aufnehmen kann. Und dann macht sich Liam Neeson daran, seine Tochter im gefährlichen Frankreich zu befreien. Und das war's schon von der Handlung her, weil mehr passiert dann auch nicht. Und
ich habe ihn hier heute am frühen Abend nochmal geguckt. Und der Film geht ja wirklich 90 Minuten. Was ist ja eine Seltenheit heutzutage. Ja. Der ist eigentlich relativ kurz. Aber meine Fresse, es hat sich für mich wie eine halbe Ewigkeit angefühlt, bis da mal wirklich was passiert.
So. Ja. Und nochmal auf meinen Anfangssatz zurückzukommen, wo ich noch sagte, so, nee, ich fand ihn damals richtig geil. Als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, habe ich festgestellt, so geil ist er gar nicht. Also, ich hatte den tatsächlich viel, viel besser in Erinnerung. Und genau das, was du sagst, du, diesen klassischen 90-Minüter. Ich habe wirklich gedacht, gut, du kriegst so eine kurze. In meinem Kopf war es so, dass die Exposition 10 Minuten dauert. Dann ist die Tochter in Frankreich und dann sagt Liam Neeson, nimmt eine Knarre und sagt, so, ich töte jetzt alle. Aber dass der noch auf einem Konzert ist, habe ich vergessen. Ja. Und dass der dann noch mit seinen Kumpels da am Grillen ist. Und dann ist er noch dreimal bei seiner Ex-Frau und muss mit der dann noch ein bisschen da Beef haben. Und dann dauert es ja tatsächlich bestimmt 25 Minuten bis 30 Minuten, bis dann wirklich erstmal die Entführung losgeht. Und dann haben wir nochmal einen 10 Minuten Block, wo er dann nochmal, ja, ich fliege jetzt nach Frankreich und ich hole die und ich werde sie retten und ja, und ich muss dieses und jenes noch organisieren. Und da dachte ich irgendwann, jetzt aber ganz schön viel Zeit vergangen für das, was ich noch so alles im Kopf hatte. Er geht zwar nur 90 Minuten, aber weniger wäre da auch durchaus möglich gewesen.
Ich war auch irritiert heute. Also ich hatte das auch anders in Erinnerung. Und was ich dem Film mal wirklich geben muss, ich bin, wie gesagt, kein Fan davon, aber die Entführungsszene finde ich saustark und vor allem diese eine ikonische Szene mit ihm am Telefon, wenn er halt diesen Monolog ablässt, das ist halt wirklich saucool.
Spielen wir den Monolog ein oder soll ich ihn vorlesen?
Also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen, dass irgend so ein 0815 dem Nächsten das einfach aufsagt oder ein echter Kühne, wäre ich zumindest dafür, dass es der echte Kühne macht. Ich weiß nicht, wie es Max sieht, aber ich glaube, Max ist davon probiert meiner Meinung.
Ja, genau.
Ich hatte mir das aufgerufen, aber jetzt ist es weg.
Ja, das ist eine gute Vorbereitung.
Ja gut, dann spielen wir es jetzt ein.
Ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Falls Sie auf Lösegeld aus sind, kann ich Ihnen versichern, ich habe kein Geld. Aber was ich habe, sind einige ganz besondere Fähigkeiten. Fähigkeiten, die ich mir im Laufe vieler Jahre angeeignet habe. Fähigkeiten, die mich zum Albtraum machen für Leute wie Sie. Wenn Sie meine Tochter jetzt gehen lassen, ist die Sache erledigt. Ich werde nicht nach Ihnen suchen. Ich werde nicht Jagd auf Sie machen. Aber wenn nicht, werde ich nach Ihnen suchen. Ich werde Sie finden. Und ich werde Sie töten.
Viel Glück.
Großartig. Einfach großartig.
Also, was ich halt wirklich mag an dieser Szene ist, kurze Erklärung, seine Tochter ist mit einer Freundin in Paris in so einem, ist das so ein Hotel, so ein Apartment?
So eine Art Penthouse.
Penthouse oder so, genau. Und da kommen halt diese Leute rein und entführen sie. Ich mag die Sachlichkeit, mit der Brian Mills, also Liam Neeson, agiert. Also er macht sich Sorgen, aber er sagt dir ganz klar, pass auf, das wird passieren und das musst du tun. Das gibt so ein, ich sag mal, so eine Art Foreshadowing, wozu er fähig ist. Wir sehen ja schon an diesem Konzert, dass er durchaus ein paar Fähigkeiten hat. Wir sehen dann später, welche Fähigkeiten nochmal exakt genau, wie sie ausfallen und wie effizient er sie nutzen kann. Aber auch wenn ich, und ich greife vorweg, diesen Film nicht gut finde, diese, ich sag mal, 5 Minuten finde ich herausragend.
Ja, Definitiv. Und es macht ja auch so durchaus in dem Kontext Sinn, so wie er später dargestellt wird. So, wie ich gerade sagte, wir haben ja schon festgestellt, er war damals ja schon alt. Und er ist ja das, was er dann später in den Action-Szenen abliefert, ist ja dann überwiegend entweder sehr, sehr gezielt, dass er die Gegner sehr schnell außer Gefecht setzen kann, oder er knallt sie ab. Und das passt aber eben durch diesen Monolog und eben durch diese Abgeklärtheit während der Entführung, weil du einfach merkst, okay, er ist so ein Profi, der ist so drin, er weiß genau, was zu tun ist, er weiß genau, was zu machen ist. Und das kaufe ich ihm in diesem Kontext, zumindest im ersten Teil, zu 100% ab. Und da kann ich über ganz, ganz vieles hinwegsehen, weil es einfach gut dargestellt ist.
Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Und ich finde auch, dass die Szenen, auch wenn sie echt nerven, das ging mir auch so. Ich dachte auch, was ist denn das jetzt, wie lange braucht denn das, dass es losgeht so ungefähr. Aber im Nachhinein, die Szenen ergeben ja alle Sinn. Sie zeigen, dass er es noch drauf hat. Sie zeigen, dass er diesen einen Typen mit dem Messer im Handumdrehen sozusagen fertig macht und dass er sozusagen noch in der Materie drin ist, dass all seine Kollegen sagen, er könnte eigentlich jederzeit wieder anfangen, er könnte jederzeit wieder beginnen, er ist zwar im Ruhestand, aber was er schon alles gemacht hat, was für Erfahrungen er hat, ist eigentlich schön aufgebaut.
Im Grunde ist halt so die ersten 15, 20 Minuten das, was in Phantomkommando in den ersten 3 Minuten abgehandelt wird. Nämlich, er liebt seine Tochter und er ist der Beste in seinem Fach, aber er will nicht zurückkehren wegen seiner Tochter. Also das wirklich, es ist wirklich so, in Phantomkommando wird es in 3 Minuten abgehandelt.
Das ist ja auch okay, wenn man den Film dann wieder sieht, dann freut man sich darüber, dass es in 3 Minuten abgehandelt wird. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, glaube ich, war es für mich eindeutig unproblematischer, dass er sozusagen so eingeführt wird. Wenn wir ihn wiedersehen, wir wissen, was er drauf hat, dann kommt es uns vielleicht zu lange vor.
Ich habe ein bisschen Problem damit. Ich habe jetzt aber auch Teil 2 und Teil 3 gar nicht mehr so im Kopf. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich mir die ganze Zeit beim ersten Teil dachte, dass die Freunde da eingeführt werden, die noch bei ihm grillen und ihm die ganze Zeit sagen, so, ja, komm wieder zurück und ja, und wir sind ja immer noch eine Einheit und hier und da. Ich habe gedacht, die machen daraus mehr. Und ich weiß gar nicht mehr, ob die in Teil 2 oder Teil 3 dann noch ein bisschen genauer dann eingeführt werden.
Nicht wirklich, aber sie kommen, glaube ich, in den Fortsetzungen nochmal vor. Ja, aber
auch dann, glaube ich, nur so kurz, oder?
Genau. Also der eine Freund ist ja nur dafür da, um zu sagen, ja, du hast jetzt 3 Tage Zeit, um die zurückzuholen und sonst war's das.
Im Nachhinein wäre es schöner gewesen, wenn das kürzer gewesen wäre, der ganze Plot.
Und die entscheidende Spur, woran er sich da wenden muss, an die albanische Mafia, die da irgendwo in Paris agiert. Das ist ja auch das, was er dem sozusagen mit auf den Weg gibt. Weil ich, ganz ehrlich, ich hatte wenig in Erinnerung, wie er sozusagen auf die Spur kommt. Und das war eigentlich für mich so ein bisschen das Interessante, als ich den Film wieder gesehen habe, dass ich mir dachte, wie macht er das nochmal, nachdem er da nur ein bisschen Telefon mitschneidet? Ja, dass dann sozusagen ein CIA-Agent ihm klar sagen kann, welcher Typ das ist und für welchem Milieu er arbeitet und was da jetzt Phase ist, dass das so krass geht. Okay, aber sei dahingestellt.
Ich muss auch sagen, ich find's auch eigentlich ganz cool, dass der Film nicht so großen Aufwand veranstaltet. Weißt du, er sucht die Leute, er findet sie recht schnell, wo man sich auffragen kann, wie geht das so schnell? Es gibt übrigens eine Szene, die fand ich heute unglaublich lustig. Ich bin kein Logikfetischist, aber das war so, wo ich dachte, wie soll das funktionieren?
Ist es die rote Tür?
Nein. Also, er hat ja dann diese Albaner gefunden und stellt sich vor, dass er irgendwie bei einer Pariser Behörde arbeitet und Schmiergeld entgegennimmt. Und dann drückt er dem Typen halt eben diese Karte in die Hand, wo halt steht, er ist irgendwie ein Pariser Beamter. Und dann dachte ich mir, warte mal. Und da habe ich mal auf die Originalspur gewechselt. Seit wann haben Pariser Beamte irische Akzente? Also, das ist so. Das macht den Film jetzt nicht besser oder schlechter, aber ich fand das halt so lustig, weißt du, da steht ein 2 Meter großer Ire vor dir, sagt, ich bin Pariser Beamter und so, okay, ja, klar, ja, ja.
Also ich fand es so schön, als dann diese eine Prostituierte sagte so, ich erinnere mich an die rote Tür im Paradies. Ja, ja, klar, Rue de Paris und da gibt's dann ein Haus mit einer roten Tür, ist klar. Wäre ich auch als erstes drauf gekommen. Oder nachdem er halb Frankreich abgemurkst hat, dass er einfach später in so einen Linienflieger einsteigt und so sagt so, ja, okay, ich fliege nach Hause, läuft jetzt.
Ja, es gibt so Sachen, mit denen hält sich der Film nicht auf. Das nennt man Gradlinigkeit.
Das ist auch durchaus eine Stärke, wie ich finde. Ja. Aber lass uns doch mal über das reden, was einen Actionfilm ausmacht. Die Action. Inszeniert wurde der Film von Pierre Morel. Der hatte davor den, wie ich finde, wirklich ganz tollen Ghetto Gangs gedreht. So ein Parcours-Action-Film. Ich weiß noch, ich hatte den damals schon gesehen und war deswegen sehr gespannt auf Taken. Und ich konnte damals nicht so richtig ausmachen, was mir an der Action größtenteils missfällt. Ich weiß es jetzt. Und zwar, ich finde, nicht so schlimm wie die Nachfolgern, aber ich finde auch im ersten Teil, mir ist die Action zu zerschnitten. Ich weiß, diese Szene wird immer wieder abgefeiert, wenn er da in dieser Küche Tabula Rasa macht und die alle ausschaltet. Aber de facto ist es einfach so, wenn dieser Film Action zeigt, gibt es keine Szene oder keinen Moment, die nicht nach 4 Sekunden durch den Schnitt unterbrochen wird. Es ist nicht so schlimm wie in den Nachfolgern, aber es ist mir heute wieder extrem aufgefallen. Ich finde die Action.
Und ich glaube, das ist ein weiterer Punkt, warum ich mir damals dachte im Kino, wow, cool. Und heute mir denke, ich glaube, damals war es die Zeit. 2009 war einfach die Zeit, wo du die Action-Szenen einfach so gedreht hast. Es war einfach Konsens. So, da müsste doch auch die war da nicht auch so Born so in der Ecke? Der zweite Born oder sowas?
Ja. Ja.
Und da ist die Action ja genauso. Da ist ja auch sehr, sehr viel zerschnitten, alles hektisch gemacht, also auch künstlich durch die Schnitte in Hektik irgendwie reingetrimmt und so. Und ich glaube, 2009 hat man das gesehen und dachte sich, ach ja, ganz cool, so, das ist eben der Zahn der Zeit. Aber du weißt eben heute, dass es besser geht. Und du weißt eben, ich sag mal, gerade die letzten Jahre haben ja gezeigt, was in Action alles möglich ist. So, man denke an John Wick, man denke an Raid, man denke vielleicht auch an den Extraction hier, diesen Netflix-Film oder so mit der langen Kamerafahrt und sowas. Du siehst, dass es anders möglich ist. Und heute weißt du, du musst Action anders inszenieren, als du es eben 2009 gemacht hast. Deswegen hat der Film mir, glaube ich, damals besser gefallen, weil es einfach so den Zahn der Zeit getroffen hat und mich das gar nicht so rausgeholt hat, weil das einfach damals Konsens war. So, jeder Film war genau so. Und heute bin ich aber voll und ganz bei dir und sage, boah, nee, das nervt.
Es gibt, du hast ihn schon erwähnt, diesen Extraction von Netflix mit Chris Hemsworth, den ich ja wirklich ganz toll finde als Actionfilm. Und da gibt es eine Szene, wo Chris Hemsworth auch, sag ich mal, in einem Raum aufräumt mit dem Glumpe, ja? Genauso wie die es Liam Neeson in Taken macht. Und da sieht man schon den Unterschied, wie energetisch und dynamisch das in Extraction ist und wie durchschlagend. Und bei Taken saß ich heute da und dachte mir, okay, ich finde die Grundidee und wie er die Leute ausschaltet in der Effizienz echt gut. Aber du merkst halt einfach, dass da diese Dynamik fehlt. Es ist eine Behauptung von Dynamik, aber sie findet nicht statt, weil immer wieder geschnitten
aber
wird.
Aber es ist eben auch Liam Neeson. Es ist ein alter Mann, der einfach diese körperliche Physis gar nicht mehr mitbringt, der sich einfach nicht so bewegen kann wie ein Chris Hemsworth oder sonst was. Und das macht das Ganze eben. Damals konnte ich über vieles hinwegsehen, aber heute ist es, warum grinst du mich denn so an, Schucki?
Ey, keine Ahnung, ich höre euch zu und ihr habt voll recht und ich kann überhaupt nichts zu beitragen. Das stimmt. Ich denke mir, ja, wir sind alle John Wick verwöhnt, dann sagt's der Kühne, dann kommt er, ist ein alter Mann, der kann halt nicht so wie die jungen Leute. Ja, genau, ihr sagt's die ganze Zeit, wunderbar. Ich bin raus, ich höre euch weiter zu.
Weißt du, trink doch noch einen. Ich mach mir auch noch eins auf und stoß mit dir virtuell an.
Gerne.
Das ist ja irgendwie für mich die Tragik an dem ersten Taken, weil von der Ausstrahlung her schafft es Liam Neeson problemlos, dass ich dem abkaufe, das ist der krasseste Motherfucker und wenn der will, schnippt er dreimal und drei Leute sind tot. Aber dann bei der Umsetzung ist es einfach Liam Neeson. Das ist einfach ein damals, glaube ich, 50-jähriger, 2 Meter großer Ire, der vorgibt ein französischer, egal. Das klappt einfach nicht. Ich glaube tatsächlich, dass der Regisseur Pierre Morel so gut es geht da drumherum gearbeitet hat. Besser als der Olivier Megaton in den beiden Fortsetzungen, die, das habe ich ja kurz erwähnt, Grütze sind. Taken ist eine Reihe, die wird halt von Mal zu Mal schlechter. Und der erste Teil, der geht halt noch. Aber trotz allem, wenn man es halt wirklich mit, in Anführungszeichen, gute Action vergleicht, ist das einfach kein guter Actionfilm.
Bashen, okay. Jetzt wollte ich mal schöne Sachen hervorheben. Können wir schon? Können wir?
Weißt du, danke. Wir sind heute auf einer Wellenlinie. Ich wollte genau das Gleiche gerade machen.
Also es gibt 2 Szenen. Und mir ist es jetzt egal, wann und wo wir da in der Handlung sind, weil die Handlung ist, ne? Also geht geradeaus und das ist es. So. Also es gibt 2 Szenen, die finde ich wunderbar. Und
geradeaus wie Schuckis Promillezahl.
Immer stets nach oben.
Und nicht durch 2 teilbar. Egal, also pass auf. Bei der einen Szene, wo er auf dem Boot, beide Szenen sind auf dem Boot am Ende. Showdown. Er ist kurz davor, seine Tochter zu retten. Und dann gibt es diese Szene, wo der eine Typ vor dem Bullseye, also durch das echte Guckloch durchschaut und dann springt er einfach dahinter hervor und schießt durch das Loch ihm in den Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene kennt, aber die ist so überraschend, weil man sieht, dass er sozusagen durchschaut durch dieses, wie heißen diese Dinger, diese Kugel?
Bullauge.
Bullauge, genau, ja. Warum sage ich es auf Englisch? Also er schaut durchs Bullauge und auf einmal erscheint er und schießt ihn direkt dadurch durch den Kopf. Die finde ich immer wieder gut. Und die zweite ist, wie der Scheich versucht, mit ihm zu verhandeln. Und als der Scheich versucht, ansetzt, einfach nur einen Satz
zu sagen. Wir können ihn doch
wir können doch, pff, tot. Das finde ich so geradlinig in your face. War mir beides eine große Freude.
Teilweise bin ich voll und ganz bei dir, Stu. Aber so die ein oder andere Action-Szene, die gebe ich dem Film. Ich fand das auch ganz nett am Flughafen, als er den da am Taxi da noch kurz vermöbelt. Das ist, die ganze Szene ist noch nicht so zerschnitten. Das fand ich ganz gut. Also ich glaube...
Vor allem, die ist realistisch. Also in der Hinsicht, weißt du, er nimmt den Typen, stopft ihn ins Taxi, verprügelt den in der Rückbank und sagt dem Taxifahrer, fahr los, der Taxifahrer. Nö, vergiss es.
Grandiose Szene. Und vor allem das Geilste ist eigentlich daran, dass er sofort ein Dead End hat. Der hat den Typen, hat sozusagen eine Spur und zack, vorbei. Und eigentlich baut sich da eine Spannung auf nach dem Motto, hey, wie soll es denn jetzt noch weitergehen, ja. Nachdem er den Typen gefunden hat, den einzigen Kontakt, den er nachweisen konnte. Aber nee, ich meine, gehst du auf den Strich, findest du die albanische Mafia, so einfach ist es in Paris.
Wo der Film wirklich auch nochmal punktet, man darf ja jetzt eins nicht vergessen, an sich ist der Film äußerst fragwürdig, gerade wenn Liam Neeson einfach überall rumrennt, gar nicht groß mit den Leuten diskutiert oder die sich entschuldigen können oder sagen, ey komm, ich war das gar nicht, sondern er rennt da rum und sagt...
Oder einfach eine unschuldige Ehefrau, die in den Arm schießt.
Du musst auch auf die Texte achten. Texte.
Aber, wenn du aber das Drumherum siehst, also wie jetzt hier auch, der ist doch irgendwann an diesem Baustellenstrich, wo sie da diesen Container haben, wo die Koksnoten da drin liegen.
Ja. Heroin.
Ich bin da nicht so im Thema, Schuck, es tut mir leid.
Das sah man an den Einstichlöchern am Arm.
Ah, okay, gut. Deswegen bist du der Arzt. Und ich bin nur für die Schönheit hier.
Die haben keine Infusion bekommen. Entschuldigung, okay, ja.
Also alleine diese Szene, oder wenn du das eben so siehst, wie diese Frauen behandelt werden, ich kann mir vorstellen, dass das halbwegs realistisch ist, dass es irgendwo sowas gibt. Und danach habe ich auch mit niemandem mehr Mitleid, wenn ich diese Szene sehe.
Ja.
So, ich verstehe das voll und ganz so. Ja, soll der doch alle töten? So soll der doch alle dann umbringen, die sowas da machen?
Ja.
Finde ich okay. Und das ist tatsächlich eine Kunst, die der erste Teil wirklich hinkriegt, wo man eigentlich aus heutiger Sicht sagen müsste, fragwürdig, was da passiert. Aber es wird trotz alledem so gedreht und auch so gezeigt, dass man irgendwo noch sagt so, ja, aber okay.
Achtung, es wird politisch. Er ist ja auch CIA-Agent. Ja, nein, aber ganz kurz, Entschuldigung, aber das Bild, da müssen wir, er hat ja gerade das Wort fragwürdig gesagt, da müssen wir gleich einhaken. Fragwürdig an diesem Film ist die Darstellung Europas. Und zwar so dramatisch, das ist eine Katastrophe.
Es wäre ein total geiles Doppelfeature mit Hostel, ja, glaube ich.
Genau.
Die beiden.
Genau. Wenn du nicht willst, dass deine 16-jährige Tochter nach Europa reist, dann schau ich erst Hostel und dann nach Taken an. Das ist eine Katastrophe, was da über den europäischen Kontinent erzählt wird. Das ist unfassbar. Und das ist ein Film, ein amerikanischer Film für Amerikaner gemacht.
Aber eigentlich ist es eine französische Produktion. Ja. Das ist ja das Interessante dabei. Ist ja Luc Besson so als, ich nenne es mal Mastermind, steht ja dahinter. Ne? Pierre Morel ist auch Franzose. Das ist schon, ja, aber anscheinend, die wissen halt, welche Knöpfe sie drücken müssen. Muss aber auch sagen, stört mich jetzt persönlich nicht. Das heißt, ein Genrefilm. Mir ist bewusst, dass das alles Klischees sind, dass man sich ernst nehmen soll. Was mich mehr stört, ist dann eher, dass die Schurken auch trotzdem so gesichtslos bleiben. Klar, du hast da am Schluss diesen Scheich mit seinem Sohn und ja gut, der Sohn hat halt einen feineren Anzug an als die anderen Henchmen und hat ein krummes Messer und das ist halt der Endgegner. Das finde ich eher ein bisschen öde. Also ich hätte mir gewünscht, dass er wirklich, um es mal in den Worten eines Videospiels zu äußern, so einen richtigen Endboss noch bekommt. Aber das wird ja alles relativ schnell abgefrühstückt. Deswegen, also ich weiß früher, dass ich immer die Szene auf dem Boot zum Schluss immer ganz nett fand. Und ich gebe der auch ein paar Momente, wie zum Beispiel deine Bullaugenszene. Aber so als Ganzes ist auch das nichts, was mich begeistert.
Aber ich finde, es passt perfekt zur Geradlinigkeit und den Versuch, das sozusagen irgendwie realistisch darzustellen. Es gibt keinen Endgegner. Ende aus. Wenn du irgendwo hingehst, dann sind einfach Henchmen und die machst du platt und da gibt es keinen Endgegner. Das ist Quatsch. Endgegner gibt's nicht. Und das ist etwas, das kann man ihm sozusagen im Versuch, irgendwie das realistisch darzustellen, positiv anrechnen, auch wenn es von der Dramaturgie natürlich ist. Auf der anderen Seite, dass er so geradlinig ist und das auch weiterhin, das wird mein magisches Wort für diesen Podcast, dieser Film ist so geradlinig, der geht einfach durch und macht sie alle weg, die da im Weg stehen. Und es ist egal, wer in welcher Position wie und was sie sagen wollen, nach zwei Worten werden sie abgeknallt.
Ich bin eigentlich ein großer Fan von dem, was du sagst, von wegen, ich mag's auch, wenn du eben solche Endbosse hast, so Endgegner, wo du dann auch eben nochmal ein Gesicht dazu hast und da bin ich eigentlich ein großer Freund von. Komischerweise bei der Thematik stört's mich gar nicht, weil natürlich auch gar keiner dieser Entführer oder so wirklich einen Background oder sonst was bekommt. So, sie sind böse des bösen Willens. Und selbst bei der Entführung siehst du ja nicht mal ein Gesicht so wirklich, was da jetzt irgendwie prominent besetzt ist und so. Und normalerweise, Stu, bin ich bei dir. Komischerweise bei dem Film, weil mir direkt klar ist, er kämpft nicht gegen einen, sondern quasi gegen einen Menschenhändlerring, finde ich es okay, dass es keine Endgegner gibt. Bin aber auch eher Freund davon.
Ich bin also jemand, ich gehe auch durchaus dann immer so ein bisschen mit. Und es ist ja auch so, dass die Freundin von seiner Tochter, die stirbt ja. Da baut sich ja auch schon, ich sag mal, so eine Art Wut auf diese Bösewichte. Und ich finde es dann immer so, dieses Gefühl der Genugtuung, sei mal ehrlich, ja, wenn so der Bad Boy dann zum Schluss ist auch mal richtig, so wie der klassische Bond-Bösewicht. Der wird dich nur erschossen, der wird in Luft gejagt, der implodiert, der wird ins Weltall geschossen, all solche Sachen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da so ein paar Leute waren, zum Beispiel der Typ, der viel Glück sagt, das war seine heiße Spur, mit dem er telefoniert, dass da vielleicht auch ein bisschen was Größeres passiert, aber tut's ja nicht. Der wird ja auch nur erschossen.
Darf ich kurz mal einhaken? Wer ist der Typ, den er foltert?
Ja.
Ist er das? Ich dachte, das ist er. Ich dachte, das ist Marco.
Ach so.
Und der wird quasi zu Tode gefoltert. Er lässt einfach das Licht an. Das ist,
die Szene war gut.
Das ist so brutal.
Und da muss ich wiederum sagen, das finde ich auch irgendwie, das ist so die Art von Gewalt, die ich irgendwie unsexy finde, nenne ich es mal. Weil es gibt ja auch den Moment, gerade eben schon angesprochen, wo er eine Frau in den Arm schießt, um von ihrem Ehemann Informationen zu bekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Frau keine Ahnung hatte, was ihr Mann eigentlich so treibt. Und ich finde, dass dieser Brian Mills, also für mich ganz oft so die Grenze durchbricht, wirklich so das Helden.
Entschuldigung, dass ich beginne zu lachen, es tut mir ehrlich leid. Aber ich habe gerade das Gefühl, wir beginnen gleich die Clerks-Diskussion darüber, dass da ganz viele Arbeiter auf dem verdammten Todesstern waren, die alle von der Rebellion platt gemacht wurden. Weil Leute, so viele Security-Leute, ja, die, keine Ahnung, den Pascal, wie heißt der Fuzzi da auf dem, der die Jungfrauen verhökert. Ich weiß nicht, diese ganzen Typen, das sind ja einfach nur Security Guards, das sind ja keine Bösewichte, das sind ja einfach Leute, die einfach nur stehen und
Ich weiß,
das sind auch Familienväter. Was meinst du eigentlich, wie viele Weisen da erschaffen werden?
Ja, pass auf, das ist ja nur aus meiner Perspektive, mein Gefühl. Ja. Also als diese Folterszene kam, ich mag es, wenn meine Bösewichte auf eine, ich sag's mal, übertriebene, cartooneske Art und Weise das Leben aushauchen. Aber das war mir irgendwie, das war mir zu real.
Also, zu CIA.
Ich weiß nicht. Stichwort. Zu CIA. Und gerade wenn man guckt, wann der Film rausgekommen ist.
Ja. Hätte ich komisch gefunden, aber weil der Film ja schon sehr, sehr klar macht, zwar es nie richtig ausformuliert, aber es ist ja vollkommen klar, dass der Polizist ja auch in diesem Frauenschmuggel, ich entführe die und hau die mit Heroin von und lass sie dann von irgendwelchen dreckigen Typen bumsen ringen, mit drin ist.
So ist übrigens die offizielle Bezeichnung dieser Firma.
Ich weiß. Dazu bin ich da. Ne? Das K steht für Qualität.
Danke.
Dementsprechend kann ich es nachvollziehen, warum er so agiert. Er muss Informationen von diesem Typen bekommen. Und tatsächlich stelle ich mir bei vielen anderen Filmen die Frage, warum gehen die Leute nicht rabiater vor, wenn die Informationen von jemandem haben wollen? So, die prügeln dann immer auf den drauf, so, ich sage ihnen nichts. Ja, sorry, halt eine Pistole an den Kopf von dem Kind von dem und dann sagt er dir aber ganz schön zügig, was da los ist. Und ich
habe gerade ein bisschen Angst vor Kühne.
Lieber Kühne, darf ich kurz einschlagen? Der Unterschied zwischen der dunklen Seite der Macht und der hellen Seite ist, dass bei der hellen Seite versucht wird, immer den Bösewicht zu foltern, um die Antwort zu kriegen
Unschuldige zu verletzen. Ich war da noch gar nicht fertig.
Das machen immer die auf der bösen Seite.
Ich bin dafür, dass Max Schuck zu dem Thema eine Sendung mit der Mausfolge macht.
Ich glaube, dass der Film oder dass sich die Macher des Films einfach wirklich ein realistisches Szenario ausgedacht haben, wie es hätte sein können und eben auch, wie ein Vater in diesem Moment reagieren würde. Und sorry, ich bin kein Vater. Ich hoffe, ich komme niemals in so eine Situation. Aber wenn ich weiß, und er hat ja gesehen, was mit diesem Mädchen passiert. Er weiß ja, was seiner Tochter blüht. Ja, sorry, dann schieße ich auch einer unbeteiligten Frau in den Arm, wenn ich dadurch meine Antwort bekomme. Und ich verstehe, dass dir das nicht gefällt, weil es natürlich eine Art Realismus darstellt, der vielleicht wirklich ein bisschen zu nah ist. Ich kann aber nachvollziehen, warum es in dem Film drin ist und kann es ihm nicht vorwerfen.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es realistisch ist, also Realismus und Taken passt nicht ganz zusammen, aber ja, ich, also wie gesagt, es ist aus meiner Sicht
einfach. Da finde ich aber eben auch, dass sich ganz vieles im Film nicht gut anfühlt. Dieses Laufhaus, das fühlt sich nicht gut an. Diese Freier, die da stehen und über die komplett zugedruckten Frauen darüber wuppen, das fühlt sich auch nicht gut an. Also ganz, ganz vieles fühlt sich nicht gut an und das, deswegen verstehe ich aber, warum sie es gemacht haben. Hm. Und eben auch, was du sagst mit der Foltersequenz.
Ja, aber das fühlt sich auch nicht gut an.
Das ist unsagbar gemein. Aber es passt eben in die Darstellungsweise des Films und das kann ich ihm nicht vorwerfen.
Ja, aber ganz ehrlich, ich finde es auch mal so ein bisschen komisch. Warum gibt es eigentlich was zweimal passiert? Warum kann man nicht den anderen genauso die Antworten entlocken, ohne dabei die Frau zu verletzen?
Kitzelattacke.
Okay, die Kinder gehen ins Bett, die Frau auch und ich nehme dich jetzt mal mit zu meiner Autobatterie. Verstehst du? Ich meine, das hätte auch funktioniert und dann wird es halt nicht jemand Unschuldigen treffen. Ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt.
Aber auch der Zeitfaktor.
Ich verstehe deinen Punkt von wegen Zeitdruck. Ja, ich verstehe den Zeitdruck, klar. Aber ich finde, deswegen kann ich super nachvollziehen, wenn du sagst, dass das unsexy ist.
Wo kriegst du eine Autobatterie so plötzlich her?
Unsexy.
Ja. Übrigens noch ein Punkt, der mir jetzt aufgefallen ist. Ich finde dafür, dass er im Deutschen 96 Stunden heißt und gesagt wird, du hast nur 3 Tage Zeit. Hattet ihr das Gefühl, dass so eine Art Zeitdruck auf ihm lastet, so richtig? Also bei mir war das, also spannungstechnisch haben sie daraus jetzt nicht so viel rausgeholt, fand ich.
Ich fand's immer problematisch, dass 3 Tage eigentlich 72 Stunden sind.
Ja, sorry, ich war in Mathe immer scheiße und hab keine Freunde. So.
Ja, Mathematiker sind dafür bekannt, viele Freunde zu haben. Bleiben wir beim Thema. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ja, der Zeitfaktor spielte schon rein, aber dann gab es immer diese Szenen, wo er einfach irgendwie Zeitung liest vor einem Café und dann dem ganzen Geheimagentenquatsch hinterher ihm folgt, sich dann neben ihn stellt und sie dann so reden, als ob sie nicht miteinander reden.
Das Ding ist, glaube ich, dass dieser Zeitmoment relativ random ist. So, du könntest ja, es könnten ja auch 97 Stunden sein. Vielleicht ist sie aber auch schon eben nach 80 Stunden verschwunden. Und da wird im Endeffekt ein Countdown aufgebaut oder ein Zeitding, wo du, wenn die einfach gesagt hätten, hat den einer auf Englisch gesehen im Übrigen?
Nee, ich hab's extra auf Deutsch gesehen, weil ich dachte, ihr schaut ihn auch auf Deutsch, deswegen.
Hast du den auf Deutsch gesehen, du?
Ich habe ihn bis zu dieser besagten Szene, wo er sich als französischer Beamter vorstellt, auf Deutsch gesehen. Dann habe ich am Original schon gewechselt. Also,
das ist die Frage, ob überhaupt diese Deadline mit den 96 Stunden, ob die überhaupt im Original vorkommt. Weil ich finde, den deutschen Titel finde ich vor. Ja zum Beispiel scheiße. Ich hätte sie ja wirklich auch Taken genannt.
Also pass auf. Wegen dem Zeitdruck, erstens mal, kennt ihr diese YouTube-Videos, wo jemand so eine 100-Stunden-Lasagne zubereitet oder so einen 100-Stunden-Kuchen? Das wäre lustig, wenn er das als Zeitmesser nimmt. Und noch viel lustiger ist, ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil der Film heißt ja im Original Taken und in Deutschland hieß er zuerst noch 69 Hours und dann 69 Hours Taken, weil dann, Überraschung, es kam ein zweiter Teil und 69 Hours 2 klingt irgendwie scheiße. Aber der hatte auch in anderen Orten der Welt andere Titel. In Russland hieß er The Hostage, ist okay. In Italien hieß er auf Englisch übersetzt I Will Find You,
ist auch okay.
In Argentinien übersetzt auf Deutsch Unerbittliche Suche. Jetzt wird's lustig. In Bulgarien auf Deutsch übersetzt heißt er, laut Google-Übersetzer, heißt der Film Zu persönlich. Und in Usbekistan heißt er Die Geisel. Und jetzt kommt's. In China, also ich habe den chinesischen Titel von der IMDb durch einen Translator gejagt. Und laut diesem Translator heißt Taken in China übersetzt Retten Sie Ginseng in 96 Stunden.
Das Ginseng habe ich nicht gefunden in dem Film.
Ich auch nicht.
Aber das würde ich dem Translator anhaften. Ja, also der Zeitdruck. Ja, also die Frage ist, zählt das alles auch für Jungfrauen?
Stimmt ja.
Weiß man nicht. Da will ich kurz einhaken. Das ist übrigens auch wieder genau das Ding. Sie hat eigentlich auch nur überlebt, weil sie Jungfrau ist. Das ist auch wieder so eine Sache, typisch amerikanische Kultur.
Ja, wobei, es gibt eben auch so Araber, die sich so für 99 Jungfrauen in die Luft jagen.
Ja, natürlich, passt ja ins Bild. Kann man alles vermanschen und seinen eigenen Brei dann wieder machen und damit tolle Unterhaltung machen. Bla, bla, blub.
Aber woher wussten die?
Deine Tochter, Kim.
Jetzt guck nicht so. Ich finde das viel besser, seitdem wir mit Video
aufnehmen. Die haben einen Fragebogen ausgefüllt.
Wussten die denn jetzt, dass die Jungfrau ist?
Fragebogen.
Naja, also da gibt es verschiedene...
Sind Deleted
Man
Scenes.
Könnte auch sagen, dass sie untersucht haben. Das kann
Ach, meinst
sein.
Du, alle, die in, dieses, sein, dass in diesen bei, Container bei, reinkommen, bekommen eine ärztliche Untersuchung oder was? Die
ja, genau. Und es ist ja kein Mythos, dass das alles super nachzuweisen ist. Das ist ja, da sind wir in einem noch besseren Bild der Realität. Ah, fantastisch.
Müssen wir jetzt wirklich darüber reden?
Kühne hat gefragt.
Ich stelle nur Fragen, Stu. Ich stelle nur Fragen.
Der investigative.
Nee, Kühne. Aber ganz ehrlich, wenn die halt extra Preise für Jungfrauen bekommen, dann werden die auch irgendjemanden finden, der danach guckt, ob das Jungfernhäutchen noch da ist. Also da.
Ja, oder sie werden halt einfach dafür sorgen, dass gewisse Frauen das behaupten, obwohl es halt einfach nicht stimmt.
Ja, also da sehe ich auch kein Problem. Wisst ihr eigentlich, um mal kurz vom Jungfernhäutchen zurückzukommen zu Liam Neeson, wisst ihr eigentlich, wer die Rolle ursprünglich spielen sollte?
Oh, ich habe es extra nicht recherchiert, weil ich mich gefreut habe, dass du mich damit überrascht.
Normalerweise habe ich ja immer so eine ganze Liste von Darstellern, aber diesmal ist es nur eine einzige Person und ich muss sagen...
Oh, pass auf.
Ist der auch groß?
Sollte die Person auch etwas älter sein?
Mhm.
Mel Gibson.
Mel Gibson, da hätten, glaube ich, ja alle gesagt, so, ja klar, Mel Gibson, ne, als älterer CIA-Agent, der seine Tochter rausholt, klar. Nee. Es ist so eine Art von Darsteller, den ich total liebe, der in einem meiner absoluten Lieblingsfilme mitspielt, aber wenn du dann Taken kennst, du kannst dir ihn nicht drin vorstellen und es ist so absurd, dass du es sehen willst. Warte. Es wäre Jeff...
Jeff Bridges. Gewesen.
Nein. Jeff Bridges.
Nein. Bei deinem Lieblingsfilm wollte ich gerade kurz sagen, es ist Paul Giamatti. Den hätte ich mir auch überhaupt nicht vorstellen können.
Ich auch nicht, Aber alleine für die Vorstellung du hast 6-9 Stunden.
Was ist denn dein Lieblingsfilm?
Das ist deine Meinung, Mann.
Wo macht denn Paul Giamatti mit?
The Big Lebowski.
Achso, American Splendor.
Kühn, wo ist deine Recherche? Hier. Wo ist deine Recherche?
Ja. Der sollte Brian Mills spielen und wenn ich es richtig recherchiert habe, hatte der auch schon zugesagt, hat dann aber doch noch abgesagt und dann haben sie halt Liam Neeson rangeholt. Und Liam Neeson, wie ich schon sagte, der Film war eigentlich für den DVD-Markt sofort geplant und Liam Neeson hat auch relativ wenig Geld bekommen. Der hat für den ersten Taken 1 Million bekommen. Und hat den Film hauptsächlich deswegen gemacht, weil er ein paar Wochen in Paris verbringen wollte und weil er Karate lernen wollte. Beides hat er halt eben dann bekommen. Und mal kurz zur Information, wie viel mehr Kohle er bekommen hat. Er hat für den zweiten Teil dann 10 Millionen bekommen und für den dritten 20. Das ist mal ein ordentlicher Gehaltsaufstieg, wie ich finde.
Sagen wir mal so, dann war das für ihn auf jeden Fall sehr, sehr lukrativ.
Ja, definitiv. Man kann natürlich darüber streiten, ob es seine, in Anführungszeichen, Schauspielkarriere so ein bisschen ruiniert hat, weil jetzt die meisten Liam Neeson nicht mehr als Charakterdarsteller ansehen, sondern als der Typ, der in meistens so semi-guten Actionfilmen mitspielt. Aber für sein Portemonnaie hat sich das mehr als ausgezahlt.
Aber war 2009 Liam Neeson noch so der Typ, wo man sagt, ja, geil?
Also er war ja, das muss man ganz ehrlich sagen, er war niemals so der Schauspieler, wo alle gesagt haben, boah, cool. Aber er gehörte zum Cast von Tatsächlich Liebe. Er hat in Star Wars mitgespielt. Er hat eine Rolle in Gangs of New York. Batman Begins war er dabei. Rob Roy.
Gut. Also in die 90er, ja. Und gut, Batman Begins nehme ich auch noch.
Also Liam Neeson galt damals als Charakterdarsteller. Als britischer Charakterdarsteller. Ähnlich wie heutzutage in Ralph Fiennes, sage ich mal.
Ja, und grundsolide.
Ja.
Also, wir hatten was gegen Liam Neeson. Wenn dann erst, seitdem er Actionfilme macht. Davor hattest du nichts gegen den. Aber geile Handkante, wollte ich immer schon sagen. Und die Jeff Bridges Handkante hätte ich auch gern mal gesehen.
Wobei, ja. hätte ich spannend gefunden. Jeff Bridges wäre spannend gewesen.
Ja. Seitdem ich das weiß, stelle ich mir echt vor, wie der Dude so im Morgenmantel durch Paris watschelt und diese Albaner sucht. So.
Wie Cut of Your Johnson, Marco. Ja. Ja, grandios. Ja, okay. Ja, also ich glaube, da funktioniert Liam Neeson schon besser.
Ja. Wollt ihr wissen, wie erfolgreich Taken war? Weil es gibt eine Sache, die wusste ich gar nicht. Und zwar, dass von den drei Taken-Filmen der erste derjenige ist, der am wenigsten eingespielt hat. Ich dachte nämlich, dass der zweite dann am meisten ist, weil eben durch den Erfolg des ersten, aber der zweite kam mir schon nicht mehr so gut an. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr gerne an die Szene, in der sie Granate einfach so in die Öffentlichkeit werfen, um dann zu hören, wo man ist.
Auch ja, furchtbar, Szene. Furchtbar.
Ja, aber der erste hat noch 226 Millionen weltweit eingespielt. Der dritte 150 Millionen Dollar waren es mehr, also 376 Millionen. Und der dritte Taken hat immerhin noch 326 Millionen eingespielt. Das heißt 100 Millionen mehr als der erste. Und ich dachte immer, dass nach dem zweiten schon der Ofen aus war und der dritte ein Flop war. Aber nee, der dritte war immer noch sehr erfolgreich. Deswegen wundert es mich ein wenig, dass sie keinen vierten gemacht haben.
Also ich zum einen kann ich mir vorstellen, wenn der Film wirklich als Direct-to-Video konzipiert war, dass, glaube ich, das Marketing gar nicht so stark gemacht worden ist. Und es ist natürlich auch die Frage, sieht man nackte Brüste? Ja, ne? Weil dann wird er ja auch ein relativ hohes Rating in den USA bekommen haben.
Ja, aber er hat ja trotzdem weltweit 370 Millionen.
Nee, aber ich rede ja vom ersten, warum der erste jetzt nicht so viel eingespielt hat.
Ich glaube einfach, weil es einfach noch nicht so das Ding war. Ich glaube, viele haben halt Taken erst später geguckt auf DVD. Ich glaube, dass der auf DVD sehr erfolgreich gewesen ist.
Ja, kann auch sein. Ja, oder vielleicht auch wirklich so ein Mundpropagandafilm, ne? Dass viele einfach sagten, ja, cooles Ding, guck dir das mal an, ist geil. Und plötzlich stehst du dann auf einmal da und kannst mit dem zweiten noch einen größeren Reibach machen, ne?
Also ich habe alle drei gesehen, aber ganz kurz mal, im zweiten wird noch mal irgendjemand entführt, ne?
Er.
Er wird entführt?
Ja. Er und seine Frau und dann schmeißt er die Bomben da.
Okay,
und dann muss die Tochter die beiden retten.
Und im dritten Teil ist aber irgendeine Verschwörung, dass sogar die CIA und was weiß ich hinter ihm her ist.
Im dritten stirbt seine Ex-Frau.
Ich hab die voll verdrängt.
Dann wird er beschuldigt.
Alle beide.
Der dritte ist ja legendär wegen dieser einen Sequenz, wo Liam Neeson über einen Maschendrahtzaun springt und in diesen 10 Sekunden mehr Schnitte drin sind, als man glaubt. Ich glaube irgendwie
viel mehr.
Ja.
Das ist unglaublich. Ich glaube, diese Sequenz gibt 30 oder 40 Sekunden und es sind über 100 Schnitte drin.
Schlägt das den Rekord von Catwoman beim Basketballspiel?
Ja, ich habe gerade an genau das Gleiche gedacht und da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die sind da nah dran.
es gibt ja, also man kann ja fast sagen, dass Taken auch jetzt ein Franchise geworden ist, denn es gab ja auch eine TV-Serie. In Deutschland heißt sie Taken. Die Zeit ist dein Feind. Mit Clive Stanton in der Hauptrolle, den kannte man als Rollo in Vikings. Es gab 2 Staffeln, dann wurde es eingestellt.
Es gab immerhin 2 Staffeln, ne? Heute wird so vieles nach einer Staffel eingestellt.
Und vor allem, also sie wollten, glaube ich, nach einer Staffel das einstellen, haben es dann nochmal versucht und haben dann in der 2. Staffel, glaube ich, alles auf links gedreht. Neue Showrunner, neue Darsteller außer den Hauptdarsteller und hat auch nicht geklappt. Ich glaube, hierzulande lief die Serie auf RTL, aber das war so eine typische Serie, sie wird groß beworben für 3 Wochen, dann guckt es keiner an und dann wird sie ins Nachtprogramm verfrachtet und irgendwann fragt man sich so, soll es nicht eine Serie zu Taken gehen?
Hatte, wusste nicht.
Ich frage mich gerade haben so Serien, die zu so großen Blockbustern, da gibt's doch keine Serie, die sich irgendwie richtig durchgesetzt hat, oder?
Also klar, man kann sagen Fargo, aber ist Fargo ein Blockbuster?
Ja, aber Fargo ist zumindest mal ein positives Beispiel. Ja, stimmt.
Die Lethal Weapon-Serie wurde eher mit gemischten Kritiken aufgenommen.
Wobei, ich habe die 1. Staffel gesehen und mochte die tatsächlich ganz gerne. Da war es ja mehr das Problem, dass da hinter den Kulissen wohl ziemlich viel Beef war. Deswegen haben sie den Hauptdarsteller dann rausgeworfen.
Gab es nicht auch mal eine Transporter-Serie, die irgendwie sehr, sehr schnell abgesetzt
wurde? Ja, stimmt. Die wurde auch abgesetzt.
Dann gab es noch SWAT.
Wobei SWAT basiert ja der Kinofilm schon auf einer Serie.
Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ne? Ja, gut. Dann gab es da eine Serie von, die einfach keinen Schwanz geguckt hat und
ja.
Aber ganz ehrlich, wie seht ihr das? Ich könnte mir ein Remake durchaus vorstellen. Und ich würde auch ein Remake begrüßen.
Naja, ganz ehrlich, diese Geschichte ist halt so universell, die dir erzählt wird. Ich glaube, dass jeder dritte Direct-to-DVD-Action-Film-Remake von.
Entschuldigung, ja.
Also,
finde ich auch.
Ja, wenn du das so sagst, könntest du recht haben.
Großartig.
Also, so ein Remake an sich. Ich bin mir sicher, dass es seit dem Release von Taken schon minimum 20 inoffizielle Remakes davon gegeben hat. Also, Von daher, ich glaube, dass selbst wenn man recherchiert, selbst Taken ein Remake ist.
Ja,
ich
wahrscheinlich.
Ich glaube, dass es da, ne, also, ja. Was sagt ihr eigentlich zu Maggie Grace? Maggie Grace spielt in den Taken-Filmen seine Tochter, die im ersten Teil 17 Jahre alt sein soll und sie ist die Schauspielerin war damals
schon 25.
Und ich habe Lost nie gesehen, aber ich weiß gar nicht, ob er das mitbekommen hat. Es gab eine Zeit lang, zumindest in meinem Bekanntenkreis, diesen ja wirklich Running Gag, ein Video herumzuschicken, wo man sieht, wie Maggie Grace in Taken 1 läuft. Weil die wohl sehr komisch läuft. Es gibt diese Szene, wenn sie ihrem Vater entgegenläuft auf der Party und die läuft so richtig so.
Kein Sympathieträger.
Ja, Maggie Grace ist vollkommen egal. Dafür hat sie zu wenig Screentime.
Böse Albaner. Was müssten sie auch das arme Mädchen entführen können?
Ja, genau. Eigentlich war es mir egal, was mit Maggie Grace passiert. Ich habe einfach nur Liam Neeson Erfolg gewünscht.
Aber ich glaube, wo wir uns alle drei einig sind, ist dass der erste Taken mit Abstand der beste
Teil, an den ich mich erinnere. Das sagt alles.
Okay, habt ihr noch was?
Ja, leider, ne? Es dreht sich alles nur um Liam Neeson. Und dementsprechend, den haben wir jetzt die ganze Zeit besprochen. Und der Rest verblasst. Die Famke, weißt schon, seine Ehefrau, Jansen. Die muss kommen in ihrer Rolle einfach nur als Missstück, dass es bereut, dass es ihr Kind nach Frankreich geschickt hat. Wie kann sie nur? Das ist so eine Katastrophe. Der Film ist eine Katastrophe. Das ist also was da ein Subtext mitschwingt, das gehört verboten.
Wobei ich auch lachen musste bei der einen Szene, wo dieser eine Typ, wo er dann später die Frau in den Arm schießt, wo der Typ dann einfach da zu nach Hause kommt und hat natürlich das Baguette unter dem Arm.
Das fand ich auch irgendwie schön. Er hatte auch ein Baguette in der Tüte, um in den einen Türeingang reinzukommen. Und sagt noch Merci und versteckt sich hinter dem Baguette. Ja, das ist.
Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Bodycount-Quiz. Und wir machen drei Quiz diesmal. Die erste Frage ist: Was glaubt ihr, welcher der drei Taken-Filme hat den höchsten Bodycount? Ich will nur wissen, wer hat den höchsten. Nicht wie hoch, nur wer hat den höchsten. Kühne, was glaubst du? Ist es der erste, der zweite oder dritte Teil?
Ich hab gerade mal geguckt, ne? Wie ich damals Teil 2 bewertet habe, mit einer, glaube ich, viel, viel zu hohen Wertung. Ich glaube, ich habe den einmal gesehen. Habe ich keine Ahnung. An den dritten kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Zum Glück, ich weiß nur, dass ich ihn relativ scheiße fand. Aber ich kann mir vorstellen, dass der erste den höchsten Count hat, oder? Ist der nicht so mit am kompromisslosesten? Ich sag der erste. Mhm.
Okay. Schucki, deine Meinung?
Also der dritte spielt ja auf amerikanischem Boden und es dürfen ja keine amerikanischen Unschuldigen umgebracht werden, sondern nur französische oder albanische Unschuldige. Dementsprechend kann es nicht der dritte Teil sein, der die meisten Kills hat.
Das ist mit eines der cleversten Sachen, die Schuck jemals in dem Podcast gesagt hat. Wirklich, ich bin baff. Ich bin wirklich gerade total baff. Das macht so viel Sinn gerade. Das ist so, wow.
Danke, und ich habe schon was im Tee. So, und der zweite Teil nach der Funktion höher, weiter, schneller, mehr, muss auch mehr Tote haben. Deswegen sage ich einfach der zweite Teil. Ich erinnere mich aber, wie gesagt, an Teil 2 und 3 nicht. Hm.
Der Kühne hat recht, es ist der erste.
Sonst
der erste hat wirklich mehr Tote.
Das ergibt insofern Sinn, weil sonst hättest du die Frage auch nicht gestellt.
Ja, deswegen jetzt die nächste Frage. Wie viele Leute sterben denn wie viele Leute tötet Liam Neeson? Und Max, diesmal darfst du anfangen.
Okay, kurze Frage. Stirbt der Typ, der wegrennt, erzählt der Typ, der wegrennt und von dem LKW überfahren wird?
Ich muss dazu sagen, ich habe die Bodycount-Daten von der Seite Screen Rant.
Das klingt so, als ob es bei mir um einen ankäme.
Wenn du einen daneben bist, hast du den Sieg. Wenn du einen daneben bist, hast du den Sieg.
Wenn ich einen daneben bin, habe ich den Sieg. Okay, lassen wir es ganz kurz chronologisch durchgehen. Am Anfang stirbt ja noch gar keiner, weil es ja Ewigkeiten dauert. Und dann fährt er da runter und bricht erstmal auf diesem Gelände da, wo dieser Strich ist für die Bauarbeiter oder wie auch immer das funktionieren soll. Und da bringt er schon einen Haufen um. Dann geht er durch die rote Tür und bringt einen Haufen um. Dann ist er auf der Party, bringt einen Haufen um. Und dann bringt er einen Haufen auf der Yacht um. Das ist so vier.
Ich fasse zusammen, am Anfang passiert gar nichts und dann geht Liam Neeson rum und bringt einen Haufen Leute um.
An vier verschiedenen Orten. Und jetzt sagen wir mal, ich rechne mal so 15 plus 10 plus 5 plus 10. Wie viel ist das? 40. Ich sag 40.
Ich sag 23.
23.
Alleine in den Autos müssen noch viele gestorben sein, allein auf der Baustelle.
Nee, wenn du einen daneben liest.
Also der Kühne sagt 23 und Max sagt 40. Mhm. Dann ist der Kühne näher dran. Es sind 31.
Tja, dann ist er genau um einen näher dran. Und der Kühne hat ja gesagt, wenn es um einen geht, hab ich gewonnen. Und jetzt geht's um einen. Also danke, Kühne. Sehr fair von dir.
Ja. Okay, und jetzt die finale Frage. Wie viele Leute sterben oder tötet Liam Neeson in der gesamten Trilogie? Wir wissen schon, es sind 31 im ersten Teil. Und wir wissen schon, dass der erste, dass der
65.
Teil
ist mit dem
Wie viel?
65.
Okay. Max?
65 waren das? Ja, alte Taktik, 64.
Es sind exakt 64.
Okay, Kühne hast trotzdem 2-1 gewonnen. Ist okay.
Und vor allem der Fall des Bodycounts ist sehr wirklich im ersten 31, im zweiten sind es 23, also so viel wie der Kühne gedacht im ersten, und im dritten sind es 10.
Ja. Na, scheiß dritter Teil, nur 10 Tote, ey.
Amerikanischer Boden. Ja, schön.
Ja, damit sind wir durch. Und ich bin ein bisschen traurig für den Kühne, weil der Bodycount heute echt gut abgeliefert hat und dann zum Schluss kommt wieder der doofe Max.
Ja, das ist okay. Ja. Das ist okay. Wow,
warum?
Ich war jedes Mal gut dran. Und der doofe Max. Ich mache dem doofen Max ja beim nächsten Mal ein Geschenk.
Oh, ja, nenn's Geschenk.
Und ich darf es dann ausbaden. Ich sehe es schon kommen.
So ein vergifteter Apfel.
Heute ist ein Mal, wo wir schon spoilern, was beim nächsten Mal dran kommt.
Ein roter Max. Apfel. Ein vergifteter Apfel.
Vielleicht muss ich ein bisschen aus Internas plaudern.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob er das schon mal on-screen gemacht hat, sage ich mal. Aber er hat schon mal davon gesprochen, dass Max leider noch nie einen Steven Seagal-Film gesehen hat. Und auch ein bisschen böse darüber ist, dass er das noch nicht getan hat und das unglaublich gerne mal machen würde. Und wir werden nächste Mal mit einer kleinen Besonderheit auffahren, denn wir besprechen nicht nur über einen Film, wir sprechen nächstes Mal über zwei Filme. Und beide Filme sind mit unserem, wie hast du es genannt, mit unserer Aikido-Kampfwurst?
Wurst. Aikido-Wurst.
Ja. Aikido-Wurst. Steven Seagal in der Hauptrolle. Max, mein Geschenk an dich. Mit der nächsten Filmauswahl, die ich treffen darf. Wir sprechen über Alarmstufe Rot 1 und über Alarmstufe Rot 2.
Und das traust du dich nach Superstau. Du hast dir Twilight so verdient. Ganz ehrlich, ich freue mich endlich mit Steven Seagal Bekanntschaft zu machen.
Das ist so gelogen.
Ja, ist eine Lücke.
Egal, wie gut oder wie schlecht du die Filme findest, du musst dir dessen bewusst sein, das sind seine beiden Besten.
Ja, wobei, in den 80ern hatte er ein, zwei ganz nette, wie ich fand. Also, das muss man vielleicht sagen. Aber ja, es sind schon die man sich heutzutage immer noch angucken kann. Also,
da fällt mir gerade noch was ein, weil das war immer so ein Kritikpunkt an Steven Seagal, wenn wir nochmal kurz zum Film zurückkommen, was wir sonst Stück langsam geliebt haben, dass unser Held verletzlich ist. Steven Seagal ist nie verletzlich. Wie seht ihr das mit Liam Neeson? Ist Liam Neeson verletzlich?
Also er bekommt ja am Ende schon ein paar Schuss ab und es ist jetzt nicht so wie bei
Bruce Willis. Er hat 31 Leute umgebracht.
Ja, aber es ist auch nicht so wie bei Steven Seagal, der gefühlt durchs Fegefeuer laufen kann und dann einfach sagt so, oh, es ist ein bisschen warm.
Wenn ein Flammenwerfer auf Steven Seagal geschossen wird, dann prallen die Flammen einfach ab. Dementsprechend ist...
Ja.
Also, nein, Brian Mills
ist... Ich muss übrigens sagen, ich habe so ein kleines Hobby, was Steven Seagal angeht. Ich liebe es, wenn andere prominente Geschichten über Steven Seagal erzählen. Da gibt's ganz viele schöne YouTube-Videos, die kann man sich alle angucken, alle total lustig, alle total interessant. Und danach hat man echt so das Bild von Steven Seagal. Und ich glaube, es ist leider wahr, dass der Typ einfach ein Riesen-Arschloch ist. Und ich habe ja manchmal Angst, wenn ich weiß, okay, wir besprechen diesen einen Film und der Schucki wird wahrscheinlich nicht wieder mit anfangen können und wird dann irgendwie in diesen Schuck-Modus gehen. Das aber ich freue mich so dermaßen mit Schucki
das ist so da schön. Jetzt. Das in ist den nicht nur mein Geschenk an dich, gemeinsam. Schuck. Das ist auch so mein Geschenk an die Welt. Ich glaube, uns erwartet in der nächsten Folge Großes.
Ja, aber ganz kurz mal, also ihr setzt die Erwartungen.
Es ist so Alarmstufe rot. Wenn du die Filme das gesehen hast, weißt du, von wem.
Ja, aber das ist ein Punkt. Das ist, ja, aber das ist ein Punkt.
Ganz ehrlich, wenn du mit nur weil wir Lionel Richie engagiert haben, damit er singt Shook Me, Shook You rein.
Da geht man mit einem ganz anderen Erwartungshaltung rein. Und dann ist es, dann kommt man nicht so leicht in den Schuck-Modus. Aber egal, okay, sehen wir. Ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch drauf, aber jetzt sind wir erstmal am Ende. Vielen Dank da draußen, dass ihr jetzt zugehört habt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage Tschüss und dann darf der Chucky Tschüss sagen und dann der Kühne Tschüss.
Tschüss. Ich habe mir noch überlegt, ob ich irgendwas Witziges aus dem Film zitieren kann, aber ich glaube, da draußen wissen alle, dass ich ein Mann mit speziellen Fähigkeiten bin. Macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Podcast. In diesem Sinne, ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Es war mir wieder eine Freude mit euch beiden und ich habe so richtig Bock auf die nächste Aufnahme. Bis dann.
However,
von einem Glas kann man nicht lustig sein.
And that's why,
komm und schenk noch ein Gläschen ein.
Sure, why not?